Jetzt blicken wir erstmal zurück. Im russischen St. Petersburg hat der Russland-Afrika-Gipfel stattgefunden. Und Thema war unter anderem, es waren verschiedene Regierungschefs aus Afrika da, unter anderem eben das gerade abgelaufene Getreideabkommen mit der Ukraine. Das heißt konkret auch für die afrikanischen Länder, dass Getreide wieder teurer wird oder gar nicht ankommt. Und die Frage ist nun, und die frage ich auch an Sie, diese Frage, wie ordnen Sie den Gipfel ein? Hat der Wladimir Putin jetzt eher aufgewertet, im Sinne von, es kommen ja noch viele Staatschefs zu ihm nach St. Petersburg in diesem Fall? Oder hat ihm das eher geschadet, so nach dem Motto, es gab ja auch so zumindest diplomatische Kritik, dass da nicht alles so gut läuft?
Bevor ich in das harte Geschäft der Nachrichten der letzten Woche einsteige, würde ich mal einfach mal einen Vorschlag machen, könnten wir vielleicht mit der guten Nachricht beginnen?
Ach, Sie? Die machen wir dann später. Jetzt habe ich erstmal die Frage, dann habe ich die wieder vergessen. Hat die gute Nachricht mit Russland zu tun?
Nein, hat nicht mit Russland. Die hat mit uns was zu tun, in dem großen Ganzen. Mick Jagger ist 80 geworden.
Ja, das ist keine schlechte Nachricht.
Das ist sehr gute Nachricht. Es hätte ja keiner von uns damals, weil wir 15, 16 oder 20 waren in den 60er Jahren, gedacht, dass weder er noch Keith Richards hat es noch nicht geschafft, aber er ist auch auf gutem Wege,
er ist 79.
In diesem Jahr 80 zu werden. Das heißt, das Leben ist doch ein bisschen vielfältiger, als wir uns vorstellen, und nicht nur, ich bin selbst durchaus jemand, der ein Müsli schätzt, aber allein das Müsli macht es nicht, denn wenn wir die 70er Jahre der Stones nehmen, da durchzukommen, um zu überleben, das ist schon bemerkenswert. Und insofern sage ich mal, solange der Mann da draußen noch rumhüpft, und er will ja immer noch auf die Bühne, sind wir auch noch nicht alt. Also insofern doppelt und dreifach eine gute Nachricht. So, und jetzt.
Das haben Sie jetzt aber geschickt. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie jetzt den Bogen hinkriegen zu Russland und Wladimir Putin und dem Russland-Afrika-Gipfel.
Wir sollten uns nicht von kleinen Unwägbarkeiten und schrecklichen Nachrichten dieser Welt umhauen lassen. Das hat Mick Jagger immer gemacht. Ja, er hat ja auch zwischendurch mal ein bisschen versucht, sich selbst umzubringen und so weiter. Er hat das alles überlebt. Und wenn wir ihn sehen, mit welcher Lebensfreude er heute noch unterwegs ist, das heißt, es lohnt sich auch 80 zu werden. Insofern ein guter Plan. Also insofern sage ich mal, gegen all diese schrecklichen Nachrichten, die sonst so auf uns reinprasseln und die wir jetzt diskutieren werden, denn es geht ja in Petersburg ja auch um Hunger, um Menschen, die sterben und um den Krieg, der finanziert wird. Insofern sage ich mal, Dank an Mick Jagger, dass er durchgehalten hat. Putin, ob der durchhält, wir wissen es nicht. Die politischen Analysten gehen ja davon aus, dass er noch trotz aller Gesundheitsprobleme mindestens 10-jährigen an der Macht bleibt. Und das ist natürlich für uns alle ja eine schlechte Nachricht. Das Treffen in St. Petersburg. Ich glaube nicht, dass er sich gefreut hat am Ende, dass das so gut verlaufen ist. Er wird zwar wegwischen und wie jeder Diktator sich das Beste daraus nehmen, aber erstens, es kamen deutlich weniger Leute als beim letzten Treffen. Das ist dann der Vergleich von ihm selbst, ja. Und zweitens, die kamen, die wichtigen, Ramaphosa aus Südafrika oder Assisi aus Ägypten, also auch Leute, die mit Putin ständig zu tun haben und die auch in der UNO zum Teil ja ihm auch den Rücken gestärkt haben, die haben ihm hier deutlich gesagt, das ist kein guter Plan, das Schwarze Meer dicht zu machen, denn sie leiden alle darunter, dass die Preise hochgehen, und das ist für die Ärmsten besonders schlimm. Da hat ja Putin versucht zu lockern, aber Ramaphosa hat ihm klar gesagt.
Er hat ja angeblich gesagt, dass er versucht, das auszugleichen. Das hat er wohl angeboten, aber das wurde ja nicht so richtig konkret.
Ja, aber nur für einen Teil der Länder und natürlich mit lächerlichen Spenden. Das ist nicht etwas, die kommen ja nicht auf den Knien, um ihn um was zu bitten, sondern er braucht sie ja auch ganz stark, um darzustellen im eigenen Land, nach außen hin klappt das eh nicht, dass er nach wie vor gefragt ist und dass die Welt um ihn sozusagen buhlt und dass er sozusagen nicht isoliert ist. Das ist ja alles Unsinn, das haben die Leute schon mitbekommen, auch wenn in den russischen Nachrichten natürlich das Zitat von Ramaphosa, machen Sie das Schwarze Meer frei, wir sind hier nicht gekommen, um Almosen von Ihnen zu bekommen. Und Assisi, seine direkte Aufforderung, die Exporte wieder aufzunehmen seitens der Ukrainer, dass das nicht zitiert worden ist im russischen Medien, ist klar. Aber sehen Sie, parallel dazu hat ja noch was anderes stattgefunden. In Moskau sind in einem großen Zentrum des Kommerz und auch der Moskauer, Moskau City. Wenn Sie da hinkommen, sehen Sie das schon beim Anflug. Große Wolkenkratzer stehen da am Rande Moskaus. Da sind Raketen eingeschlagen und die Leute in Russland, offiziell sagen sie natürlich nichts dazu, aber inoffiziell sind sie entsetzt. Wie kann sowas passieren? Der Kreml sei zwar geschützt offensichtlich, aber der Rest selbst von Moskau ist nicht geschützt. Insofern sage ich mal, also der Krieg kehrt auch nach Russland zurück.
Also die Botschaft geht da schon an die Zivilbevölkerung auch, also dass sozusagen bei den Russen das auch ankommt.
Ich habe mir das genau angeschaut, natürlich der Kommersant und so, die haben alle sauber berichtet, aber alle die kremlnahen Zeitungen wie Komsomolskaja Pravda und so weiter, die haben das auf Platz 12 als kleine Nachricht gemacht, ja. Das heißt, sie versuchen das runterzudrücken, um natürlich nicht den Eindruck zu erwecken, sie sind beeindruckt, aber trotzdem, sage ich mal, diese Einschläge sind parallel praktisch zu den Ereignissen passiert und die zeigen deutlich, also der Krieg ist auch für Russland nicht einfach nur eine Geschichte, die irgendwo stattfindet und die man aus der Portokasse bezahlt. Nein, dieser Versuch, auch das Schwarze Meer dicht zu machen, ist natürlich ein Versuch, an dem ganzen Not der Menschen zu verdienen, denn die Preise für russisches Getreide gehen natürlich genauso hoch wie für andere Lebensmittel und daran verdient man sehr und der Konkurrent Ukraine wird ausgeschaltet.
Erfolg durch Faulenzen, schrieb Spiegel-Redakteur Markus Feldenkirchen vor ein paar Tagen über die AfD. Und über den AfD-Parteitag, der jetzt am Wochenende zu Ende gegangen ist, notierte er heute, also das Zitat von ihm, müssen die Herren und Damen der AfD kurz raus aus ihrer Hängematte, Zitat Ende. Was ist Ihnen vom Parteitag hängen geblieben, Herr Lochthofen? Welchen Eindruck haben Sie da? Also um mal kurz die TA von heute, die Thüringer Allgemeine, zu zitieren, die macht auf mit AfD will Festung Europa statt EU.
Ja, das ist sogar noch eine nette Umschreibung dessen, was da passiert. Der Thüringer Vertreter, der hessisch-thüringische Politiker Höcke hat ja nun gesagt, man muss diese EU zerstören, umbringen und dann was anderes draus machen. Also ich glaube, interessant für mich ist jetzt nicht dieser Ablauf allein, das hat ja alles nur die Entwicklung bestätigt, die wir schon kannten, also weitere Radikalisierung und dass die sagen wir, Parteispitze eigentlich nichts zu sagen hat. Der Höcke hat ja seinen Auftritt zelebriert, am ersten Tag war er nicht dabei, da fragten sich alle, wer er ist. Am zweiten Tag ist er gekommen und hat dann seine Kandidaten durchgedrückt. Das ist ja alles, sagen wir, Innereien, die eigentlich tausend und ich vermute mal auch viele, die vorhaben, diese AfD zu wählen oder schon gewählt haben, gar nicht interessieren. Das heißt, die Frage ist, wie kann man überhaupt, mit Argumenten kann man an der Stelle auch nicht arbeiten. Das heißt, dass die Deutschlands Wirtschaftsgrundlage zerstören, dass die in eine totale Perspektivlosigkeit führen und dass ohnehin jedes Mal, wenn die Nationalisten in Deutschland am Ruder waren, dann es anschließend Krieg war, Deutschland zerstört worden ist und auch Deutschland viel Land verloren hat. Denken Sie mal an, Königsberg war mal eine deutsche Stadt. Ja, und ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil das gleich revanchistisch klingt, aber ich will nur sagen, es ist alles immer wieder zerstört worden und darauf läuft es ja letztlich auch wieder hinaus. Allein dieser Parteitag, der ja, den Austritt aus der EU sozusagen auch festschreibt, auch wenn sie inhaltlich sich gedrückt haben vor diesen ganzen Dingen. Aber das ist ja klar. Wenn Sie durch Europa gehen und fragen, wem nutzt die Europäische Union, da werden Sie in jedem Land, Frankreich, Spanien, überall sagen, hören den Deutschen. Natürlich haben wir daran verdient und wir verdienen wie kein anderes und selbst in der wirtschaftlich schweren Lage, in der wir sind, verdienen wir immer noch an der EU. Das heißt, die Abschaffung der EU, so wie sie ist, schadet nur in erster Linie Deutschland. Das
trotzdem heißt, scheint es ja ein Thema zu sein. Die AfD versucht ja immer Themen zu besetzen, so, wo sie sagt, da habe ich ja, dem Volk aufs Maul geschaut, wo einige eben dann drauf anspringen und sagen, stimmt, die EU, das ist dieses riesige Bürokratenmonster und.
Das ist ja die Frage, das geht ja nicht um Bürokratenmonster. Ich in der EU gibt es weniger sozusagen Mitarbeiter in Brüssel als in der Stadt Erfurt die Mitarbeiter hat. Das heißt also, das ist ja auch alles Unsinn, was da erzählt wird, aber es spielt keine Rolle.
Na, das wollte ich jetzt gerade sagen, es geht um das Image, das wird sozusagen aufgegriffen.
Projiziert man auch, die Leute projizieren auf diese AfD zum Teil sehr unsinnige, eigene, innere Vorstellungen, unabhängig davon, was die sagen. Also die könnten vor lauter Kamera dort sozusagen kriminell werden. Das würde einen Teil ihrer Wähler gar nicht interessieren, weil es geht nicht um Inhalte, es geht nicht um Argumente. Und das ist unser Dilemma. Wir versuchen ja immer mit Argumenten dagegen zu halten. Die Leute erreicht man gar nicht mit Argumenten. Mit denen kann man auch sehr schwer diskutieren, weil sie einfach in einer anderen Parallelwelt leben. Und das ist das Dilemma, was, sag ich mal, sich wieder zeigt und wir wieder keine Antwort darauf haben. Und ich hoffe, dass langsam die Gesellschaft versteht, dass hier einfach ein Teil der Bevölkerung, speziell auch in Ostdeutschland, speziell auch in Thüringen oder Sachsen, einfach sich verweigert der Zukunft und auch nicht bereit ist, sich damit zu beschäftigen. Und wie weit wir das einfach erstmal registrieren müssen, das fällt vielen schon sehr schwer. Und das Zweite ist, dass wir sehr daran gehen müssen, den Menschen, die noch nicht davon vergiftet sind, zu gewinnen und sagen, es geht jetzt um sehr viel. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob ich eine Heizung einbaue oder nicht einbaue. Es geht auch nicht darum, ob wir ein Elektroauto kaufen oder nicht. Es geht jetzt wirklich grundsätzlich um das Land und auch die weitere Entwicklung des Landes. Und ich hoffe, dass diese Mobilisierung auf der anderen Seite bei den Leuten, die noch nachdenklich sind, die noch sozusagen analysieren können, die auch noch Argumenten zugänglich sind, dass wir sie mobilisieren können, dass wir am Ende nicht das Fiasko erleben in Thüringen und in Deutschland, dass uns im Augenblick in diesen Umfragen prophezeit wird. Das heißt, das scheint mir das Thema.
Klingt alles gut, Herr Lochthofen. Die Frage ist, wenn es dann konkret wird, ich beziehe mich damit ein, Stichwort überzeugen, andere Leute, die vielleicht da nicht der Meinung sind, ist sehr, sehr schwierig. Ich habe da kürzlich auch im Freundeskreis diskutiert über die Situation, wie es ist, wenn die Schwiegereltern da schon anders denken und es geht schnell in so eine Richtung, wo dann die Grenzen hochgezogen werden. Also das bleibt ein schwieriges Thema, nur um das zu sagen.
Ja, das ist ja richtig, aber es ist natürlich jetzt ein entscheidender Moment später, wenn die Dinge passiert sind. Wir sehen es ja in Israel. Das Thema haben wir ja gar nicht auf der Liste heute. Aber da passiert ja das genau, was auch uns blüht. Das heißt, wenn Rechtsradikale in Regierung sind, und das ist in Israel passiert, Netanjahu hat sich verkauft an die, die haben ganz eigene Interessen. Das heißt, das Land wird zerstört einfach von innen raus. Das heißt, die Illusion, wir ärgern euch nur damit, indem wir euch den anderen die Stimme geben. Und es wird schon nichts passieren, die ist unsinnig. In Amerika ist es passiert mit Trump. Und in Israel passiert es vor unseren Augen. Und das heißt, wir müssen schon die halbwegs vernünftigen, nachdenklichen Menschen in diesem Land, und da ist immer die Frage, Sie haben heute angesprochen, vor 10, 12 Jahren haben wir mit der Sendung angefangen, da habe ich gleich am Anfang meinen Vater zitiert, der mir auf den Weg mitgab, pass auf Junge, die Dummen sind in der Überzahl. Ich habe mich lange gewehrt gegen diese These. Er hat sie natürlich in 20er, 30er Jahren in Deutschland erlebt und auch in Russland später. Er wusste aus Erfahrung, dass es so ist. Ich habe immer gesagt, ja, 10-15% können ja vielleicht irren, aber der Rest ist doch Argumenten zugänglich. Nein, das sind weit mehr. Und die Frage wird schon dann sein, ob wir die Mehrheit bleiben, die bestimmt, wohin es in diesem Land geht, oder wie in Israel, die Rechtsradikalen, man muss jetzt leider im Zusammenhang auch mit Israel sagen, es sind Faschisten eigentlich, die Rassisten, die da in der Regierung sitzen. Und die haben eine eigene Agenda, die wollen dieses Land völlig verändern. Und insofern, sage ich mal, ist die Situation bei uns noch ein bisschen günstiger. Wir sind nur in der Vorphase dessen. Aber wir sehen, was in der Welt passiert. Und insofern, sage ich mal, die Mobilisierung muss jetzt stattfinden, der Vernünftigen, und nicht irgendwann. Hinterher, wie in Israel.
Vielleicht können wir ganz kurz mal festhalten, es ist schwierig in heutigen Zeiten, es ist immer schwierig, über Politik zu reden. Man sagt ja auch mal so umgangssprachlich, auf Festen und Feiern nicht über Politik reden, auf Familienfeiern. Da ist immer gut, eher über Fußball und Sport zu reden. Genau das machen wir jetzt. Wir weichen jetzt so ein bisschen aus und reden über die Frauenfußball-Weltmeisterschaft Neuseeland und Australien. Zunächst erstmal die Frage, das müssen wir erstmal eruieren, wenn wir jetzt auf einer Familienfeier nebenan stehen würden, zufällig. Würde ich sagen Sie mal, schauen Sie eigentlich auch die Fußball-WM, Herr Lochthofen, würde ich mich da so ranpirschen. Schauen Sie denn?
Ich schaue natürlich, wenn wichtiges Spiel ist, und das war ja ein wichtiges Spiel jetzt am Wochenende gegen Kolumbien, da schaue ich schon rein. Also selbst, normalerweise, ich schalte keinen Fernseher vor, sage ich mal, abends 19 Uhr Regionalnachrichten, das ist das Erste, was ich schaue. Aber in so einem Fall ist das schon natürlich der Fall, und ich habe gestern das gesehen. Ich setz mal
also muss man sagen, Stelle. Vom Ende her betrachtet, also sie haben ganz, ganz knapp und dramatisch verloren, die deutschen Spielerinnen gegen Kolumbien 1-2 in der Schlussphase, ja. Und jetzt wieder alles offen. Es gibt
Nein,
noch ein drittes
sie
Gruppenspiel.
Sie haben nicht dramatisch und nicht knapp verloren. Also da spreche ich Ihnen schon. Sie haben
Sportreporter Sergei Lochthofen, Bühne frei für Sie.
Ende hinein haben die anderen 1-0 geführt und es gab einen Grund dafür. Wenn Sie das Tor gesehen haben, was die Kolumbianer geschossen haben, da war ein wunderbares Tor, das war fast brasilianisch.
Ja, aber Alexander Popp hat ja ausgeglichen dann am Ende in der 89. Ja. 1-1.
Wir haben einen Elfmeter bekommen, eine Minute vor Ende. Das heißt, das ist natürlich Fußball, dass sowas passiert. Das passiert auch in der Verlängerung, wie wir sehen, dass dann 2-1 noch gewonnen wird. Aber, sage ich mal, von knapp verloren ist da nichts. Sie haben dem sozusagen 1-0 sind die hinterhergelaufen und hatten keinerlei Idee dafür. Der Zufall des Elfmeters hat dazu geführt, dass man ausgeglichen hat. Das war das Spiel. Ich bin bescheiden.
Ich merke schon, Sie sind mittendrin. Also dann überspringen wir mal dieses Spiel und sagen mal, jetzt geht's ja um die Wurst, um das mal festzuhalten im dritten Spiel.
Nein. Ich fange erstmal bei der Wurstproduktion an. Ich finde es, die Berichterstattung in Deutschland im Sport ist etwas seltsam für mich. Ich bin ja Journalist und da überlege immer, was würdest du machen, was hättest du in der Zeitung gemacht. Wenn ich jetzt die Berichterstattung, egal wo, nehme, fast bei jeder Sportart, ob Schwimmen oder andere Fußballgeschichten. Die Vorberichterstattung ist immer so, dass die Deutschen sozusagen 100% gewinnen. Dass sie, ist nur noch die Frage, jetzt kriegen sie die Goldmedaille oder die Silbermedaille.
Sie meinen mal so ein bisschen über euphorisch
und scheiden sie im Vorlauf aus, ja. Mhm. Das heißt also, diese Unfähigkeit, Realitäten wahrzunehmen, dass die da draußen auch was machen und dass die oftmals viel motivierter sind. Im Fall vom Frauenfußball fand ich die Berichterstattung, dass die Kolumbianer nur holzen können und nichts anderes machen. Die fand ich schon merkwürdig, weil natürlich gleichzeitig eingestanden werden musste, dass die 18-Jährige, die erst 1-0 geschossen hat, dass die ein unwahrscheinliches Talent ist und alle Fußball-Frauenmannschaften der Welt sozusagen versuchen, diese Frau an Land zu ziehen, und sie geht ja auch, spielt ja dann auch nicht in Kolumbien. Das heißt, dass es da wunderbare Spieler gibt, und das hat sich auch dann gezeigt, dass sie das sehr gut kann. Also wie die zwei Leute ausgetrickst hat und die Torfrau, die Deutsche, stehen lassen hat, das war einfach super, und das war auch ein sehr schöner Beitrag zum Frauenfußball. Ich will nur deutlich machen, unsere Diskussion immer wieder, wir sind die Größten, wir sind die Besten, die schadet uns.
Aber
doch
ist
ganz
das
schön.
So? Also ich habe das jetzt eher gesagt, ehrlich gesagt, ich gehöre zu denen, die das punktuell nur wahrnehmen, die WM, und auch lange jetzt bei der Herren-WM oder EM jetzt nicht jedes Spiel geschaut haben. Ich frage mich immer, ist das so oder ist das jetzt hier schon wieder eine Verallgemeinerung?
Also im Prinzip ist man in das ganze Geschehen reingegangen, obwohl man in den letzten Jahren doch Schwierigkeiten hatte, an der Spitze zu sein. Die Zeit, wo man große Titel geholt hat, liegt ein Stückchen zurück. Die anderen haben nachgeholt.
Das stimmt, aber die Berichterstattung, die Sie ansprechen, da sagen...
Die Amerikaner, die spielen alle. Das heißt, dass wir möglicherweise, wenn wir Glück haben, mit sozusagen weit nach vorne kommen, das mag sein, aber die Wahrscheinlichkeit auch, dass wir relativ schnell plötzlich rausfliegen, hat sich ja bei diesem Spiel gezeigt. Das hat sich ja bei den Männern gezeigt. Das heißt, uns steht hier nichts zu. Das ist Vergangenheit, dass wir so gut waren. Im Augenblick gibt es viele, viele Länder, wo natürlich Sport eine ganz andere Rolle spielt, weil man über Sport sozial sozusagen aufsteigen kann. Das ist ein großes Motiv. Bei uns ist es mehr ein Motiv, ich will Spaß haben. Das heißt, nach jeder Geschichte, ja, wir hatten guten Spaß, wir wollen Spaß haben und so weiter. Ja, die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat viel Spaß gehabt, aber eben nur kurze Zeit, ja, und ist dann heimgefahren. Und hier ist das auch ziemlich knapp, also an dieser Stelle. Insofern sage ich mal, Zähne zusammenbeißen, kämpfen. Ich traue das den Frauen eher zu als den Männern, dass sie weiterkommen. Und insofern sage ich mal, war das ein guter, ernüchternder Punkt zur rechten Zeit, hoffe ich.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bin dann auch ganz demütig. Ich merke jetzt nur an, da will ich jetzt keine Frage zuspitzen, dass ja die Herren von Rot-Weiß Erfurt gewonnen haben. 2-0 gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Das war das Auftaktspiel für die Regionalliga Nordost. Zur Erinnerung, das ist nur die vierte Liga. Ich bin ganz demütig. Ich werde quasi gleich Ihre Kritik beherzigen und werde sagen, wir gucken mal, das ist schwierig. Es gibt keine Laufkundschaft mehr. Und vielleicht wird Rot-Weiß dann am Ende Mittelfeld
landen. Das war doch eigentlich gut gefüllt. 5.000, ja, oder sowas.
Das ist gut besucht. Für vierte Liga ist das richtig gut besucht.
Das ist das gut gefüllt, und Rot-Weiß hat ja auch eine gute Geschichte hingelegt in der letzten Saison. Also wir hätten ja uns gefreut, wenn sie aufgestiegen wären. Sie waren ja auch
dafür ganz bereit, knapp,
aber der letzte Punkt fehlte einfach. Das ist auch etwas, was in Deutschland im Sport im Augenblick ja oftmals der Fall ist. Das heißt, der letzte Biss, im Gegensatz zu vielen Ländern, die erstmal im Aufstieg begriffen sind im Sportsommer, der letzte Biss fehlt überall. Also auch die Coolheit, also typisches Spiel gestern in der Verlängerung nach 1-1, nachdem man das gerettet hat und eigentlich auf diese Art und Weise auch gut davongekommen wäre, dann verliert man in der letzten Minute noch in 2-1 in einer Standardsituation. Da sagen Sie mal, haben Sie da nicht geweint gestern?
Es ist interessant, Herr Lochthofen, ich will über Rot-Weiß reden, aber da merkt er schon, Sie könnten jetzt doch Politiker sein, ja? So nach dem Motto, ich beantworte nur die Frage, die ich gern gestellt bekommen hätte.
Ich will nur sagen, dass Rot-Weiß eine gute Chance hat, aber wir wissen auch, ich weiß jetzt nicht, die andere Thüringer Mannschaft, Jena, hat eigentlich Glück gehabt und ist sozusagen die neue Saison fast mit dem gleichen Kader eingestiegen. Man traut ihnen auch zu, dass sie ins nächste Jahr aufsteigen. Das wäre ein harter Konkurrent von Erfurt. Die haben zum Beispiel trotz dieser guten Papierform nicht gut gespielt. Ja, so, da hat Rot-Weiß erstmal einen guten Start. Und ich bin auch der tiefen Überzeugung, Sie sind, wie gesagt, der Experte, ich nicht so, aber...
Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Experte, jetzt bin ich ganz bescheiden.
Die Meisterschaften werden in der ersten Hälfte verloren, und die werden verloren bei Spielen, die man gar nicht verlieren darf. Und da ist Erfurt gut eingestiegen, gleich das erste Spiel gezeigt. Wir kämpfen jetzt schon um den Abstieg, ja, sage ich mal auf gut Deutsch. Das ist eine gute Einstellung, und ich hoffe, dass sie die vielen Spiele, die man auch in der Saison in der Langen verlieren kann, nicht verlieren. Das heißt, die wichtigen, da kann es immer passieren, aber nicht die sozusagen drittklassigen Mannschaften mit einem oder drei Punkten davon gehen lassen. Das wäre ganz gut und dann würden die auch einen guten Weg nehmen.
Sagt Sergei Lochthofen, der doch immer mit einem Auge da nochmal hineinlunzt ins Steigerwaldstadion. Das hören wir hier raus. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Woche und wir hören uns wieder. Wir hören Sie wieder dann nächsten Montag, dann wieder bei den Kollegen Carsten und Hagen im Unterdessen-Magazin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lochthofen.
Ich habe zu danken.
Tschüss.